Moin, ich bin Laura, Senior E-Commerce Manager bei Otto und Mitgründerin einer internationalen E-Commerce Agentur. Heute reden wir darüber, wie Retail Media planbarer wird und warum erfolgreiche Kampagnen nicht bei ROAS beginnen, sondern bei Strategie, Daten und sauberer Vorbereitung. OMT. Wenn man Produkte sponsert zum Beispiel, sind für mich die Grundlage gute, strukturierte Produktdaten, saubere Produktdaten, damit der Algorithmus auch besser versteht, was für Produkte sind das, wem soll ich die ausspielen und dann natürlich KPIs zu den Artikeln, die man sponsoren möchte. Sind das gute Artikel, schlecht performende Artikel, haben sie gute Kundenbewertungen, Bestand, solche Sachen sind auf jeden Fall entscheidend für die richtige Auswahl der Produkte.
OMT. Der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Laura, schön, dass du da bist. Laura, Retail Media ist gerade in aller Munde. Wir haben bei uns beim Summit gesehen, wir hatten, glaube ich, 4 oder 5 Vorträge dazu. Aber viele Unternehmen stecken Budget rein und hoffen, dass am Ende irgendwie etwas rauskommt. Warum ist das aus deiner Sicht ein gefährlicher Ansatz?
Genau, ich sehe es bei vielen Brands, die denken, viel hilft viel und wenn man viel investiert, generiert man auch viel Umsatz. Das kann klappen ein, zweimal, wenn man Glück hat, aber auf Dauer hilft es, eine konkrete Strategie zu haben, um auch die richtigen Produkte, die richtigen Sortimente auszuwählen. Und deshalb ist es immens wichtig, Analysen, Auswertungen durchzuführen, bevor man eine Kampagne erstellt und viel Budget reinsteckt.
Das Thema Tracking ist dann wahrscheinlich sehr wichtig. Also Tracking, Daten, dass man gut damit umgeht. Das haben wir jetzt in den letzten E-Commerce-Podcasts, die ich aufgenommen habe, ein bisschen häufiger gehört, dass wie wichtig es wird, auch gerade zu KI-Zeiten. Was unterscheidet denn planbaren Retail-Media-Erfolg von einer Kampagne, die, wie du sie eben gesagt hast, zufällig einmal gut funktioniert?
Wir haben grundsätzlich immer Analysen und Auswertungen nach einer Kampagne. Wir schauen uns genau im Detail an, was hat das gebracht, welche Artikel haben besser performt und dadurch kann man zukünftig auch viel besser planen. Und eine geplante Strategie, eine durchdachte Strategie bringt dauerhaft Erfolg. Es erlaubt eine Brand erfolgreich zu skalieren und auch auf langer Sicht. Eine zufällige Kampagne, wie du sagst, wird es vielleicht ein, zweimal funktionieren, was bringen. Aber auf Dauer oder wenn die Saison sich ändert oder die Salesphasen sich ändern, wird man schnell merken, dass zufällig Steuern nicht viel bringt.
Mhm. Welche Voraussetzungen müssen deiner Meinung nach geschaffen werden, bevor man überhaupt sinnvoll Budget in Retail Media investiert?
Wenn man Produkte sponsert zum Beispiel, ist für mich die Grundlage oder sind für mich die Grundlage gute, strukturierte Produktdaten, saubere Produktdaten, damit der Algorithmus auch besser versteht, was für Produkte sind das, wem soll ich die ausspielen und dann natürlich KPIs zu den Artikeln, die man sponsoren möchte. Also sind das gute Artikel, schlecht performende Artikel, haben sie gute Kundenbewertungen, Bestand? Solche Sachen sind auf jeden Fall entscheidend für die richtige Auswahl der Produkte.
Du hast ja zu dem Thema, was wir heute besprechen, auch einen Vortrag bei uns gehalten. Du sagtest, ein ROAS von über 4.000% ist kein Glück, sondern das Ergebnis guter Vorbereitung. Ich habe den Vortrag in der Aufzeichnung im Nachgang gesehen, da habe ich das irgendwie mitgenommen. Was genau meinst du damit?
Genau, 4.000%, das klingt erstmal immens hoch, aber das ist halt möglich, wenn man die richtigen Produkte dahinter hat oder die richtigen Visuals und die Zielgruppe gut kennt. Erstmal zu wissen, wonach die Leute suchen, was brauchen sie. Und wenn man auch diese Kundenbedürfnisse an erster Stelle versteht, kann man viel besser planen, die Artikelauswahl erfolgreich durchführen. Und wie gesagt, Glück kann man immer haben, aber diese 4.000%, wenn man sieht, jede Kampagne, die man macht, ist über die Zeit genauso erfolgreich. Dieser 4.000% ROAS, der bleibt stabil. Dann weiß man, man hat alles richtig gemacht oder vielleicht könnte man das noch besser machen und noch höhere ROAS-Werte erzielen. Aber 4.000% erreicht man selten mit der ersten Kampagne. Man muss viel ausprobieren, viel testen, teilweise auch optimieren, Strategie anpassen. Grundsätzlich ist es so, wenn ich eine Kampagne starte, lasse ich die nicht so blind laufen. Ich schaue regelmäßig rein, was kann noch optimiert werden, weil es ist selten so, dass man von Anfang an eine perfekte Kampagne aufstellt. Genau deswegen, die Vorbereitung ist enorm wichtig, aber auch die weitere Optimierung, die laufende Optimierung sollte man nicht vergessen.
Mhm. Woran erkennt man denn, ob ein ROAS, ich meine, für die, die nicht wissen, was das bedeutet, das ist Return of Ad Spend. Und also im Prinzip, wenn der positiv ist, dann hat man in der Regel mehr verdient, als man ausgegeben hat. So, jetzt gibt es natürlich auch noch ein paar interne Kosten, die sollten da auch mit berücksichtigt sein, richtig? Und woran erkennt man denn, ob im Retail Media ein ROAS wirklich belastbar ist? Also das kann ja irgendwie durch Sondereffekte passiert sein. Ich meine, ihr habt sowas wie Black Friday und andere Sachen. Es gibt ja immer, wir haben Weihnachten, wir haben unterschiedlichste Szenarien. Es könnte aber auch an falscher Messung oder an sonstigen Zufällen hängen. Also keine Ahnung, es passiert, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber es muss ja nur unser Freund aus den USA irgendwie was sagen und dann, oder hier unser Tesla-Gründer, der sagt irgendwas und die Börse explodiert. Also genau solche Effekte könnte es ja mal irgendwie anders auch geben. Spontan würde mir jetzt einfallen, im negativen Bereich, der Nil ist wieder gesperrt und die Kosten gehen überall hoch oder wie auch immer. Sowas könnte ja auch passieren. Das würde ich jetzt eher als Zufall stempeln oder Sondereffekt oder wie auch immer. Woran erkennt man, dass der ROAS wirklich belastbar ist?
So wie du sagst, es kann viele externe Effekten geben, aber auch interne Effekte. Ne? Auf einem Marktplatz sieht man, es gibt Phasen, wo man weniger Wettbewerber hat und dann sind die CPCs auch günstiger und ne, verkauft man vielleicht mehr, hat man höhere ROAS-Werte. Genau, viele Sondereffekte wird es immer geben. Wichtig ist, wenn der ROAS stabil bleibt, wenn jeden Monat Raumschwankungen gibt, dann weiß man, okay, das liegt an der Strategie. Wenn dieser ROAS die Saisonalität, die Salesphasen überlebt und stabil bleibt, ist es für mich auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ein Zeichen, dass die Strategie dahinter die richtige ist und jetzt kein Zufallselement ist.
Ich fällt gerade ein, weil du gerade von Marktplätzen gesprochen hast. Ich meine, du arbeitest bei Otto. Otto ist ein Marktplatz. Ihr habt aber auch eigene Produkte und nutzt auch andere Marktplätze, richtig?
Also genau, auf dem Otto-Marktplatz haben wir Produkte von dem Händler Otto an sich und ich betreue einige Brands von dem Händler Otto und dann haben wir genau externe Partner, die Zugriff auf denselben Werbeprodukte, Werbeplatzierungen haben wie wir als Händler Otto, genau.
Und das heißt aber, ihr mit euren Brands, ihr geht ja auch auf andere Marktplätze. Was sind genau, deiner Meinung nach die attraktivsten Marktplätze, die es da draußen gibt?
Ich würde immer sagen, Otto ist super attraktiv, weil wir auch sehr viele Analysemöglichkeiten bieten und zur Verfügung stellen. Zalando ist für die Brands, die ich betreue, zumindest auch sehr attraktiv im Fashion-Bereich. Für Multimedia ist natürlich Mediamarkt Saturn super interessant. Ich kann aber nur für Fashion sprechen und Zalando finde ich echt gut. Ja.
Das heißt, man kann eigentlich schon, also jetzt, ich bin ja Laie in dem Bereich und wenn ich von Zalando höre, denke ich natürlich erstmal an Produkte von Zalando, aber eigentlich ist es ja Schwachsinn. Die ganz großen Brands draußen, die sind eigentlich alle mittlerweile ein Marktplatz, oder?
Viele, auf jeden Fall. Viele haben Marktplätze. Ich glaube, was wichtig ist für einen richtigen Marktplatz und einen guten Marktplatz, ist halt einen sehr guten B2B-Kundenservice zu haben, ein gutes Key-Account-Management, weil es gibt immer Rückfragen natürlich und diese Betreuung-Needs, die sind je nach Marktplatz größer oder kleiner.
Welche Rolle spielen, wieder zurückzukommen zu dem, was wir eben besprochen haben, welche Rolle spielen deiner Meinung nach Zieldefinitionen, Kampagnenstrukturen, Erwartungsmanagement, damit Retail Media nicht zu kurzfristig gut aussieht, sondern langfristig auch funktioniert?
Die Zieldefinition ist für mich das Wichtigste hier, weil es gibt auch verschiedene Produkte, verschiedene Werbeflächen. Es gibt nicht nur Sponsored Products zum Beispiel. Auf einem Marktplatz, also auch bei Otto, gibt es Newsletter, Display und so weiter. Und jedes Produkt hat auch sein eigenes Ziel und je nach Ziel optimiert man die Kampagne auch unterschiedlich. Also Sponsored Products ist wirklich für Performance, für Umsatz da, Display eher für Branding oder Newsletter. Und deshalb ist es in erster Linie wichtig zu wissen, was will man mit diesem Geld, was will man mit dieser Kampagne erreichen. Und so kann man das Erwartungsmanagement auch besser steuern. So wird man nicht überrascht, wenn man sieht, oh, okay, ich habe einen niedrigen ROAS, aber dafür einen super CTR-Wert. Wenn man von vornherein gesagt hat, dieses Produkt ist für Reichweite, Sichtbarkeit, Markenbekanntheit da, dann steuert man eher nach CTR als nach ROAS zum Beispiel. Deswegen, ja, Zieldefinition absolut wichtig.
Wenn wir mal auf diese ganzen Kanäle schauen, was mich mal interessieren würde, ist also, Ich bin mir ziemlich sicher, ich komme ja aus dem Online-Marketing und da gibt es unterschiedliche, wie sagt man so schön, zum Beispiel im Social-Media-Marketing gibt es unterschiedliche Plattformen, die man nutzen kann. Und da wird immer gesagt, naja, das, was auf TikTok funktioniert, muss ja noch lange nicht auf Facebook funktionieren oder auf Instagram. Das ist wahrscheinlich ein bisschen näher aneinander als Facebook. Warum unterschiedliche Zielgruppen? Ich würde dir gerne eine Reihe von Fragen stellen zu diesem Thema Kanäle. Also, was mich interessieren würde, ist, gefühlt oder ist es so, dass es wie bei uns im Social Media, dass häufig unterschätzt wird, dass man unterschiedlich produzieren muss? Ja, vielleicht fangen wir mal mit der Frage an.
Es gibt immer Brands, die denken, ich erstelle einmal meine Visuals und werbe überall auf allen Kanälen mit denselben Visuals. Und es kann verschiedene Gründe haben, Ressourcengründe, Personal, Kosten und so weiter. Kann ich alles nachvollziehen. Allerdings habe ich auch mehrmals gesehen, dass es halt ganz unterschiedlich ankommt. Und genau, weil die Nutzer, die Communities hinter den verschiedenen Kanälen auch ganz unterschiedlich sind. Und deshalb, je nach Marke, kann das auch schwierig werden, mit denselben Visuals oder derselben Botschaft überall gleich zu werben.
Wahrscheinlich funktioniert auch jedes Produkt auf jedem Kanal unterschiedlich, weil jedes Produkt hat ja oftmals auch ein anderes Zielpublikum. Meistens nicht immer, aber häufig gibt es da ja Unterschiede. Kannst du ein Beispiel nennen, wo eine Kampagne auf einem Kanal besonders gut funktioniert hat, auf einem anderen überhaupt nicht? Vielleicht kann man ja daraus irgendwas lernen.
Für eine Marke, die ich betreue, hatten wir mal ganz schnell eine TikTok-Kampagne erstellt, weil wir da so einen Slot bekommen haben und deswegen hat uns die Zeit gefehlt, Visuals extra für TikTok zu kreieren. Wir haben einfach bewegte Bilder aus unserer Display-Werbung übernommen, was für eine ganz andere Zielgruppe erstellt worden sind. Und natürlich hat man bei TikTok nicht überperformt. So, das war jetzt nicht schlecht im Vergleich zu den Benchmarks, aber das war trotzdem für uns, weil es unser erster TikTok Test war, nicht so erfolgreich, wie wir es uns gewünscht hatten. Und da hat man ganz klar gesehen, TikTok ist ein Kanal für sich. Das kann die Instagram- oder Meta-Strategie jetzt nicht für TikTok 1:1 adaptieren. So funktioniert halt nicht.
Ist das auch so bei unterschiedlichen Marktplätzen? Also Social Media, das verstehe ich. Ich verstehe es auch bei, ich würde es auch verstehen bei Marktplätzen, aber habe ich, dass zum Beispiel auf Otto etwas anders funktionieren kann als auf Zalando?
Absolut. Also gerade für eine der Hauptmarke, die ich betreue bei Otto, werben wir ganz anders bei Zalando. Andere Bildsprache, andere Kommunikation als bei Otto, weil die Zielgruppe auch anders ist. Das beobachten wir immer ganz eng. Wir schauen uns an, wie alt die Leute sind, die da kaufen bei Zalando und bei uns. Und da sehen wir auch Unterschiede. Und dementsprechend adaptieren wir die Strategie und die Kommunikation, ja.
Woran liegt das? Otto ist jetzt, weil es schon aus dem Kataloggeschäft kommt, eher ein älteres Publikum und Zalando eher jünger, weil es auch mehr in den Medien, mehr vielleicht, ich sehe sie häufiger auf Social Media oder auf auch im Fernsehen mit eher so, ich denke einmal an diese schreiende Werbung von Zalando und sowas, was eher so auf junge Leute getrimmt ist. Und Otto eher so ein schon sehr, ich will nicht alt sagen, aber schon sehr gesetztes Publikum hat, weil aus ganz alten Zeiten, ich glaube, die Katalogzeit ist so lange vorbei, dass es nicht mehr so relevant ist, aber dass man schon daher gewachsen eher wahrgenommen wird für gehobeneres Publikum, oder sehe ich das falsch?
Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass Otto in allen Sortimenten eine ältere Zielgruppe hat, weil es gibt gewisse Sortimente, wo wir auch sehr jung unterwegs sind. Ich glaube, Otto ist auch sehr, hat auch so einen Fokus auf Familien, jungen Familien, Familien alle Altersgruppen und Zalando ist vielleicht ja eher auf einzelne Personen fokussiert und vielleicht kann man das so erklären. Also zumindest für die Brands, die ich betreue, sehe ich diesen Unterschied. Ich weiß, dass es aber nicht überall so ist. Auch bei Sportmarken, bei Otto haben wir da auch eine sehr junge Zielgruppe zum Beispiel. Also wir bieten auch alle Sortimenten an, was Zalando halt nicht macht. Zalando ist ein Fashion-Anbieter, wir sind ein alles mögliches Anbieter und vielleicht daher kommt auch der Unterschied.
Ja, das heißt, man muss theoretisch jedes Produkt, jede Plattform im Einzelnen bewerten. Macht das hier Sinn? Wie mache ich die Bildsprache? Wie mache ich das? Wirkt aufwendig. Wie sollte man final entscheiden, welcher Kanal für welches Ziel, welche Zielgruppe oder welches Produkt überhaupt geeignet ist?
Erstens sollte man die eigene Zielgruppe gut kennen. Das ist für mich das Wichtigste an der Stelle. Wenn man aber eine neue Zielgruppe akquirieren möchte, dann kann man auch überlegen, okay, mein Ziel ist jetzt, neue Zielgruppe zu aktivieren, dann gehe ich auf einen anderen Marktplatz. Wenn man die Bestandskunden nochmal aktivieren möchte, kann man vielleicht auf dem bekannten Marktplatz bleiben und die Strategie etwas anpassen. Das kommt wirklich auf das Ziel an, würde ich sagen. Aber grundsätzlich würde man nichts Falsches machen, als Fashion-Anbieter bei verschiedenen Marktplätzen zu sein, die erstmal auszuprobieren. Ich würde immer mit kleinen Tests starten, um überhaupt zu gucken, ob der eine Marktplatz oder die eine Webseite für mich wichtig und relevant sein kann.
Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. In einem Vortrag hast du, glaube ich, gesagt, dass ihr Keyword-Trends nicht nur zur Kampagnensteuerung nutzt, sondern auch für Sortiments- und Planungsentscheidungen. Wie funktioniert das in der Praxis?
Jeden Monat schicken wir ein Suche-Trends-Reportings an unseren Kollegen aus dem Einkauf, aus dem E-Commerce. Und wir schauen, welche Suchbegriffe da momentan stark eingegeben werden. Und wir machen das auch für die letzten 12 Monate, dass wir Phasen erkennen, wann sind welche Sortimenten relevant für die Kunden. Und wir hatten das Beispiel mit Pilates oder mit Lululemon, was auch eine Pilates-Klamottenmarke ist. Und das wurde stark gesucht auf otto.de und die Brand haben wir nicht. Und deshalb bin ich auf die Kollegen gegangen, die das Sortiment verantworten, habe gesagt, pass auf, das wird stark gesucht, das wäre vielleicht eine gute Sache als Sortimentserweiterung. Ein paar Monate später hatten wir Pilates-Klamotten von unseren eigenen Marken auf der Plattform und kann nur sagen, dass sie super erfolgreich sind. So erkennt man, welche Sortimente man vielleicht sponsoren sollte, aber auch, welche man ins Sortiment auch aufnehmen sollte.
Als ich noch als SEO gearbeitet habe, schon lange her, da habe ich immer gesagt bei Shops, guckt auf die interne Suche. Die interne Suche trackt sie. Es gibt so tolle Anbieter, die das auch wirklich, also kann man natürlich selbst programmieren alles und so weiter, aber man kann den Aufwand auch umgehen. Da gibt es mittlerweile echt tolle Anbieter, die das im E-Commerce anbieten, die einem, also was gibt es denn Besseres als Daten von denjenigen, die meine Plattform nutzen? Und da erkennt man halt relativ schnell, was die Leute eigentlich haben wollen und bei welchen Produkten sie vielleicht Alternativen bei uns finden und bei welchen nicht, wo sie abspringen und so weiter. Total spannend, meiner Meinung nach gibt es fast nichts Besseres, kann man nicht sagen, aber man sieht ja sofort, was die Leute suchen und kaufen wollen. Und wenn ich diese Produkte dann ziehe, du sagst jetzt gerade, ihr wart dann mit Pilates-Klamotten total erfolgreich, wundert mich nicht, weil wenn ihr das zumindest so produzieren könnt, dass eine Marge hängen bleibt und die jetzt der Preis nicht irgendwie exorbitant teurer ist als beim Wettbewerb, dann muss das ja eigentlich funktionieren, weil der Intent, der das Interesse war ja da, sonst hätten die Leute es ja nicht gesucht. Wie weit im Voraus muss man in einem Laden wie Otto, der ja doch ein bisschen größer ist als andere, im Voraus mit solchen Daten sinnvoll planen? Also du hast jetzt eben von ein paar Monaten gesprochen. Wo liegen da die Grenzen?
Genau, ich würde sagen, wenn es Sortimenterweiterung ist, das hängt stark an dem Bereich auch ab. Also bei Fashion kann man natürlich nicht so schnell produzieren, außer man ist im Bereich Super Fast Fashion. Bei Otto verfolgt einen nachhaltigeren Ansatz, würde ich sagen, als einige großen Player. Deshalb hatte ich jetzt ein paar Monate gesagt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei anderen Sortiment schneller gehen kann. Aber für die Planung unserer Retail-Media-Kampagnen sind wir da sehr, sehr flexibel. Und wir können zum Beispiel heute eine Kampagne starten, wenn wir sehen sollten, dass irgendwelche Suchbegriffe auf einmal explodieren. Also würde man jetzt eine Sportmarke betreiben oder wäre man Adidas, würde man sehen, Spanien hat die WM gewonnen, die Nachfrage nach Spanien-Trikot explodiert gerade, dann könnte man natürlich diese Suchbegriffe berücksichtigen und überlegen, was man damit macht.
Welche Daten im Retail-Media werden deiner Meinung nach überschätzt bzw. unterschätzt?
Ich glaube, überschätzt ist vielleicht die Wirkung auch von Retail Media, dass man da denkt, mein Geschäft läuft gerade nicht so, ich werde einfach eine Retail Media Kampagne machen und das wird die Lage retten. Oder dass man denkt, schlechtere Produkte werden dadurch irgendwie besser performen, besser sichtbar sein im Shop, wenn die Produkte schlecht sind, weil sie zu den Kundenbedürfnissen nicht passen oder wenn die Kundenbewertungen schlecht sind, wird auch eine Retail-Media-Kampagne nicht viel machen können. Und ich glaube, unterschätzt ist vielleicht die Brand-Bekanntheit, dass man denkt, meine Marke ist schon super bekannt, ich muss gar nicht machen, sie wird von alleine laufen. Genau, das wäre vielleicht ja der Punkt.
Ich würde gerne mal in die Richtung Artikelauswahl, Budgetsteuerung gehen. Nicht jeder Artikel ist ein guter Kampagnenartikel, habe ich gehört, ich glaube in einem Vortrag. Wie entscheidet man konkret, welche Produkte sich für Retail-Media eignen und welche nicht?
Also bei uns ist es so, wir haben ein Riesen-Reporting, was uns sehr viele Daten irgendwie zur Verfügung stellt und auch uns Prognosedaten gibt. Das heißt, für jeden Artikel, jedes Sortiment können wir sehen, wie der prognostizierte Uplift sein wird. Und für mich ist wichtig zu gucken, passt der Produkt zur Saisonalität? Also wir haben auch sehr viel Bademode, Strandkleidung. Wenn das Wetter gut ist, sollten wir das sponsoren. Wenn es draußen regnet, weiß ich nicht, ob man Lust hat, sowas zu kaufen. Deswegen das erstmal. Wenn wir genug Bestand haben, das sollte man auch berücksichtigen. Die Kundenbewertung auch, weil wenn ich einen Artikel habe, der 100 schlechten Kundenbewertungen habe, dann wird eine Sponsortkampagne das auch nicht helfen und wird nur das Geld verbrennen am Ende. Und die Platzierung im Shop, das ist für uns auch ein relevantes Kriterium. Wenn der Artikel schon eine gute Platzierung hat, von alleine organisch gut funktioniert, müssen wir den auch nicht sponsoren. Genau, aber wenn die Platzierung, wir können das so einstufen, mittlere Platzierung, schlechte Platzierung. Wenn der Artikel so eine Platzierung hat, dann würden wir den sponsoren. Wenn die Marge das auch zulässt, genau, das ist noch ein extra Punkt. Und das können wir in unserem Reporting alles auf einen Blick sehen. Und so wählen wir die Artikel aus, die wir wirklich sponsoren wollen.
Mhm. Welche Fehler passieren bei der Artikelauswahl, gerade am Anfang meistens oder fast häufig?
Ich glaube, viele wollen am Anfang alle sponsoren, was sie haben, weil sie wollen einfach gucken, okay, kann meine ganze Marke irgendwie performen? Und genau, ich glaube, das ist der größte Fehler, den ich bisher gesehen habe. Oder dass man sagt, man möchte Bestseller sponsoren, weil man wird noch mehr Geld machen, weil man weiß, die funktionieren halt gut. Ist halt die Frage, okay, wenn sie eh von alleine funktionieren, muss man sie wirklich sponsoren oder nicht? Es gibt Pro- und Kontra-Argumente natürlich, aber
man sollte mal gucken, ob mehr Investment vielleicht auch zu einem inkrementellen Wachstum führt oder nicht. Also hab ich, ja.
Genau, man kann auch irgendwann ein Plateau erreichen. Ne? Wenn man auch immer mehr Geld investiert, dann ist irgendwann auch dieses Plateau erreicht. Und das bringt ja nichts Weiteres, genau.
Früher hieß es oft, lass mal höher gehen für mehr Sichtbarkeit. Heute geht es stärker um datenbasierte CPCs und Budgetplanung. Was hat sich an der Denkweise deiner Meinung nach verändert und wie überzeugt man intern andere Stakeholder davon, weniger nach Bauchgefühl zu handeln?
Ich glaube, gerade in starken Phasen wie Black Friday oder Weihnachten sieht man, dass man mit hohen CPCs nicht mehr viel erreicht. Man verbrennt das Geld nur sehr schnell und nach ein paar Tagen ist die Kampagne schon offline, weil kein Budget mehr ist oder man muss noch mehr Geld investieren. Deswegen würde ich immer auch auf die aktuellen Durchschnitts-CPC schauen. überlegen, wie viel Prozent höher ist, als die Konkurrenz sein möchte. Gerade bei Otto haben wir auch ein Reporting dafür, wo wir sehen pro Sortimente, pro Produkttypen, wie hoch die aktuellen CPC-Werte sind. Und das hilft immens, um die Kampagnen besser zu planen. Und ich würde sagen, wenn man sich unsicher ist oder ein neues Sortiment testen möchte, dann sollte man auch AB-Tests machen. Eine Kontrollgruppe-Kampagne und dann eine Testkampagne zu haben, ist immer sehr gut. Dann kann man mit den CPCs ein bisschen spielen, eine Kampagne haben, wo man eher defensiv ist, eine andere, wo man eher auf aggressivere CPCs geht. Und dann kann man schauen nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, wie sich das verhält. Und genau. Aber ich würde immer sagen, AB-Tests auf jeden Fall.
Mhm. Du argumentierst in einem Vortrag, dass Retail Media besser performt, wenn man über den Bildschirm hinausdenkt. Gerade bei intergenerationaler Kundschaft. Wie sieht das in der Praxis aus und was kombiniert ihr konkret bei euch bei Otto?
Genau, du hast vorhin unseren Katalog erwähnt und jein. Also den Hauptkatalog wie früher, den gibt's nicht mehr. Aber wir haben in bestimmten Bereichen bei uns immer noch Printformate, die wir regelmäßig verschicken. Die meisten sind auch mit einer Sale-Aktion verbunden. Und genau das meine ich damit. Also wir machen so eine Printverlängerung online auf otto.de mit dem gleichen Branding, gleichen Namen. Damit die Leute, die unseren Katalog zu Hause haben, auch online vielleicht die Aktion finden können, wenn sie so bestellen wollen. Genau. Und wir nutzen aber auch Digital Out of Home sehr gerne, weil hier können wir auch außerhalb von otto.de unsere Marken zeigen und genau einfach die Kunden da erreichen, wo sie sind. Und das meine ich mit intergenerationell, weil es kann sein, dass meine Mutter zu Hause den Otto-Katalog hat. Ich sehe zufällig irgendwas, was mir gefällt und gucke auf otto.de, da finde ich was oder das Gleiche wie im Katalog. Oder wenn ich draußen bin am Spazieren, dann sehe ich das alles wieder. Und genau, das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, diese verschiedenen Aspekten, Platzierungen zu kombinieren.
Deswegen mag ich Events so. Da kann man online und offline ganz viel miteinander kombinieren. Laura, eine Frage habe ich noch für dich. Das Thema Trends. Ich frage das immer gerne am Ende. Wo führt das Ganze hin und so weiter? Retail Media, ich bin, wie gesagt, nicht sehr tief drin, habe mich aber viel damit beschäftigt im Rahmen des Summits, weil wir ja doch ein paar mehr Vorträge hatten zu dem Thema. Wenn wir jetzt auf die nächsten Jahre schauen, ich meine, wir haben das Wort KI zum Beispiel noch gar nicht benutzt heute. Das ist sehr selten in meinem Podcast aktuell und wird sicherlich hier auch ein Thema werden. Aber was darüber hinaus, was, wenn wir die nächsten Jahre uns anschauen, egal ob es jetzt ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre ist, mal schauen, was je nachdem, was man seriös überhaupt versuchen kann, vorherzusagen. Welche Trends siehst du im Retail Media? Und was bedeutet das konkret, wenn Retail Media immer kontextueller, integrierter und vielleicht auch unsichtbarer wird?
Ich glaube, man wird unbewusst Retail Media immer öfter sehen im Alltag. Ich hatte mal so ein Bild in Amerika von einem Samsung-Kühlschrank gesehen, wo man seine Einkaufsliste irgendwie direkt auf dem Kühlschrank eintippen konnte und mit dem Supermarkt nebenan irgendwie kommunizieren konnte, um zu bestellen. Und ich glaube, solche Formate, solche Smart Devices werden auch für Werbung genutzt, für Retail Media Werbung. Oder ein Kollege hatte vor ein paar Jahre mit KI, so haben wir das Wort genannt, ein Bild erstellt, wo man autonomes Fahren gesehen hatte und anstatt zu fahren, war der Fahrer oder die Person einfach am Scrollen auf einem Display und am Shoppen. Und das finde ich auch super spannend, also je nachdem, wie schnell autonomes Fahren noch kommt, aber man wird halt einfach mehr Zeit haben und genau, zusätzliche Fläche vielleicht auch für Werbung. Und ich glaube, noch ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert, ist halt die Internationalisierung. Wir sehen das gerade bei Otto. Der Marktplatz ist jetzt offen für europäische Händler. Das ist jetzt ganz neu. Und zu schauen, welche Produkte sponsort man im eigenen Land und welche Produkte sponsort man im Ausland, ist auch eine super spannende Sache, weil je nach Markt sind die Bedürfnisse auch ganz anders. Und deswegen ist es für mich ein super spannendes Thema.
Ich finde das Thema autonomes Fahren sehr spannend. Ich habe das noch nie von der E-Commerce-Ebene aus gesehen, sondern keine Ahnung, ich denke immer darüber nach, wie gern hätte ich eigentlich einen Chauffeur, weil wie oft sitze ich im Auto und die Zeit ist tot. Ich kann da telefonieren, ja, okay, das ist noch eine sinnvolle Nutzung. Ja, man kann auch mal runterfahren im Auto, das ist auch mal ganz cool, aber wie oft sitze ich mit meinem Team oder mit einem Kollegen, fahre irgendwo hin und lass ihn fahren, damit ich währenddessen vielleicht mal ein paar E-Mails beantworten kann oder was organisieren kann. Und autonomes Fahren geht ja genau in diese Richtung, dass man einfach diese Zeit auch spart, was machen kann. Und da ist natürlich auch Shopping, wenn man das vielleicht elegant nutzt. Will mir jetzt spontan ein paar Sachen sogar einfallen. Vielleicht total spannend. Also ein sehr, sehr guter Punkt. Weil ich bin gespannt, wann und wie das nach Deutschland kommen wird.
Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, na, dass man so mit verbundenen Apps und so arbeitet auf dem Display. Also gerade wenn man sich so einen Tesla anschaut, ist auch ein Riesendisplay vorne. Deswegen ist die Fläche dafür auf jeden Fall da.
Ja, als Fahrer ist es halt ein bisschen schwierig, wenn man noch fahren muss.
Aber genau, aber bei autonomen Fahren. Das
ist ja schon gehen,
ja.
Ne?
Ja.
Bei autonomen Fahren könnten es beide theoretisch. Spannend, spannend. Liebe Laura, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Und
sehr gerne.
Zum Abschluss der Folge mit Laura habe ich eigentlich, ich will gerade, welchen Hinweis ich euch heute mal gebe. Kommt ja immer ein Call to Action am Ende. Wir haben jetzt in Kürze unsere Konferenz in Mainz, aber da ja jetzt viele E-Commercer wahrscheinlich zuhören, bin ich gerade überlegen, was wir als nächstes im E-Commerce planen. Ich glaube, das ist tatsächlich schon unser Summit wieder. Da, wo Laura letztes Jahr oder dieses Jahr gesprochen hat, der Verkauf ist schon wieder online, also 11. und 12. März. Ich würde euch raten, den Termin jetzt schon mal zu blocken. Vielleicht habt ihr erstes Budget für nächstes Jahr ein bisschen später, wie auch immer. Wir dürfen auch noch mal ein paar mehr Leute reinlassen. Wir waren ja ausverkauft letztes Jahr. Vielleicht habt ihr da auch die Chance, Ende des Jahres noch ein Ticket zu bekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Jahr dabei wart, Der erste Aufschlag war wirklich phänomenal gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächstes Jahr nicht schlechter wird, sondern eher noch ein bisschen besser. Und dementsprechend sehen wir uns vielleicht dort unter omt.de Summit. Könnt ihr schon zuschlagen. Genau, einen Moment warten. Soll ich schon einen Speaker veröffentlichen? Ich kann euch sagen, für die LinkedIn, das ist keine E-Commercer, aber ich sag's trotzdem, für die LinkedIn-Experten unter euch, die uns so krass gelobt haben, dass der Richard van der Blom da war, der kommt wieder. So, jetzt habe ich einen gedroppt. Mal schauen, nächstes Mal droppe ich vielleicht noch einen. In diesem Sinne, wir sind raus. Liebe Laura, gute Zeit oben in Hamburg und bis dann. Ciao, ciao.
Dankeschön, ciao.